Ja, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge Schnaps Reboot, unserem neuen Podcast von Leonhard Korn, wo wir in der ersten Staffel ein ganz kleines bisschen auf die Fehler eingehen, die wir in unserer Unternehmenshistorie gemacht haben. In Staffel 2, die schon kurz bevorsteht, geht es dann endlich um die Zukunft und wie wir alles optimieren wollen. Denn für alle, die das hier zum ersten Mal hören, Leonhard Korn war wirklich ganz, ganz kurz vorm Scheitern. Ich empfehle Folge 1 und auch die letzte Folge von unserem ehemaligen Podcast Kornschnack. Da erklären wir einmal ganz kurz, dass wir vor erheblichen Problemen standen. Und hat sich alles gebessert, alles wieder gut. Aber ich wollte vor allen Dingen ja euch mitnehmen, Unternehmer mitnehmen, die vor Herausforderungen stehen, um einfach ja, mitzuteilen, ihr seid nicht alleine. Heute, in dieser Folge, die findet nämlich nicht hier bei mir im Studio statt, sondern ich war letzte Woche in Bielefeld, bei der Firma Zaunfuchs, denn die Folge heute, die heißt Schnaps und Grenzen, beziehungsweise ich habe sie schon umgetauft in Schnaps und Zäune, denn Zäune sind ja auch in irgendeiner Form Grenzen und wir bei Leonhard Korn haben gegründet und uns die letzten 7 Jahre nicht aus unserer Kernregion, aus unserer Heimatregion rausbewegen können. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir einen starken regionalen Fokus aufgebaut haben um die Marke herum und dass wir eine kleine Love-Brand gebaut haben, wo wir auch mit unserer Region und den ganzen Attributen und positiven Sachen und vor allen Dingen coolen Leuten bei uns aus der Region gearbeitet haben. Und wir haben nie irgendeinen Cent in Werbung investiert, das heißt, also so bezahlte Werbung bei Facebook oder Instagram, Google, Amazon, was auch immer. Wir waren also wirklich nur ein Anbieter, ein lokaler Anbieter für Menschen, die uns in irgendeiner Form kennengelernt haben und unsere Produkte mochten. Das heißt, wir waren ganz, ganz stark angewiesen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich haben wir im Onlineshop auch viel außerhalb der Region verschickt, aber irgendwie müssen diese Leute auf uns aufmerksam geworden sein und das ist höchstwahrscheinlich durch positive Mund-zu-Mund-Propaganda oder sie hießen zufällig Leonhard mit Nachnamen. Ich glaube, wir haben jeden mit diesem Nachnamen in unserer Unternehmenshistorie beliefert. Hätten uns mal Meierkorn nennen sollen, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Oder Sternzeichen Löwe, da macht natürlich das Etikett den Verkauf. Aber ja, es geht einfach darum, dass wir bei Leonhard Korn das Problem hatten, dass wir nicht irgendwann mal Reis ausnehmen konnten und die Marke und die Produkte Menschen anpreisen konnten, die uns persönlich vor allen Dingen nicht kannten. Und das hat uns wirklich große Probleme am Ende gemacht. Am Anfang war es super cool, weil wir halt auch diese Nähe zu unseren Kunden total geschätzt haben und dass man fast jeden kannte, so nach dem Motto. Das war eigentlich oder ist immer noch super cool, aber davon kann man halt nicht langfristig überleben. Und wir haben diesen Absprung nicht geschafft. Und ich habe jemanden kennengelernt im Urlaub, mit dem ich gesprochen habe, diesen Podcast aufgenommen habe, der es von Tag 1 an ganz anders gemacht hat. Und ich glaube, diese Geschichte zu erzählen, kann den einen oder anderen von euch davon überzeugen, wenn ihr im Bereich einer Gründung seid oder gerade schon ein Unternehmen habt, das schon ein paar Tage älter ist, und ihr die gleiche Herausforderung habt, einen regionalen Bezug habt, wie man vielleicht aus genau diesen Grenzen ausstoßen kann oder rausgehen kann oder seine Zielgruppe einfach vergrößert und die Verkäufe vergrößert. Und die Geschichte, die da heute im Podcast erzählt wird, die finde ich einfach persönlich total inspirierend und auch atemberaubend, weil das ist kein T-Shirt oder ein digitales Produkt oder sowas, sondern das ist richtig Masse, die da bewegt wird. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Podcast, bei dieser Folge mit der Firma Zaunfuchs, mit Marvin, dem Gründer und Geschäftsführer. Und es ist einfach echt eine richtig, richtig coole Unternehmergeschichte. Viel Spaß dabei. Marvin, schön, dass ich da sein kann bei Zaunfuchs, bei dir. Wir hatten ja jetzt wirklich einen super ereignisreichen Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Für alle, die das nicht wissen, ich habe parallel zu Leonhard Korn, schon vor Leonhard Korn, eine ganz, ganz kleine Agentur mit Fokus auf Foto-Video-Dienstleistungen. Und die lag auch komplett brach die letzte Zeit. Nehme ich jetzt immer mal wieder ein bisschen was auf für Freunde und für gute Bekannte, also kein richtiger, echter Drive drauf und war hier zum Fotos und Videos machen für die Firma Zaunfuchs für Marvin. Und Marvin und ich haben uns letztes Jahr im Skiurlaub
im Dezember
ja, kennengelernt. Und die Geschichte, die er mir dort erzählt hat, die war mir so wichtig, dass ich die ganze Zeit gegraben habe. Ja, ey Marvin, wenn ich schon vorbeikomme, können wir nicht irgendwie, ich mache gerade so ein Podcast-Ding und geht um mein persönliches Scheitern mit Leonhard Korn, beziehungsweise die Fehler, die ich gemacht habe in der ersten Staffel. Und dann möchte ich ja auch in der Zukunft den Leuten ein bisschen was darüber erzählen, was wir jetzt besser machen und wie es cooler wird und so weiter. Und deine Geschichte, die hat mich einfach so nachhaltig geprägt, dass ich nicht locker gelassen habe. Und ich muss es einmal kurz sagen, für alle, die auch jetzt zugucken oder sowas, vielleicht schaffe ich das ein paar Sequenzen von heute drüber zu legen, dass man einfach mal selber einen Eindruck davon hat, was das für ein Unternehmen ist, in welcher Größenordnung. Und Marvin hatte nicht so richtig ambitioniertes, großes Interesse vor Kamera und Podcast, ist auch dein allererster, wenn ich das richtig verstehe oder richtig in Erinnerung habe. Das heißt, verzeiht uns ein paar Sachen. Und zwar für alle, die bei YouTube zugucken, wir sind hier nicht in einem Studio, nicht mit Studiobeleuchtung, das heißt ja im Tageslicht. Es könnte sein, dass die eine Kamera dunkel wird, hell wird, was auch immer. Sorry dafür. Darüber hinaus ist das jetzt die dritte Folge von Schnaps Reboot. Und bislang ist irgendeine Kamera immer ausgestiegen.
Stark, ja.
Also auch verzeiht uns das, wenn mal das ein oder andere Bild fehlt. Und heute geht es auch weniger um Leonhard Korn, sondern tatsächlich um deine Geschichte mit Zaunfuchs. Bevor wir damit allerdings anfangen, vielleicht ganz kurzes Intro, obwohl ich dich kenne, aber für die Zuhörer, wer du bist.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du hier bist, in Doppelfunktion heute und dass ich dementsprechend auch bei dir im Podcast überhaupt reden darf. Mein Name ist Marvin und ich bin Geschäftsführer Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Zaunfuchs, was ein Online-Shop ist. Ich bin mit meiner Frau Rabea verheiratet, haben zwei Jungs, 8 und 9 Jahre alt und wir leben im Kreis Lippe ist es. Es ist eine kleine Gemeinde Schlangen, Nähe Paderborn, wo unser Unternehmenssitz da ist.
Das ist auch so crazy, dass der Ort einfach Schlangen heißt.
Es ist wie die Schlange, nur mit N. Es ist so.
Wie alt bist du?
38.
Zur Einordnung, also 2 Jahre jünger auch als ich. Und genau, du kommst hier jetzt aus, ich sag mal so Paderborn, Bielefeld, das kann man wahrscheinlich besser einordnen als Schlangen, wenn man nicht aus der Region hier kommt. Das heißt, wir reden hier wirklich von Paderborn, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, wo sich diese Firma befindet.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen auch genau so anfangen, wie du es mir erzählt hast, als ich fragte, wie es dazu kommt, weil, also sorry, ne? Also das meine ich überhaupt nicht despektierlich, gar nicht und nicht angreifend, gar nichts, aber wie kommt man denn bitte auf die Idee, Gartenzäune übers Internet zu verkaufen? Denn ich hatte irgendwie immer gelernt, auch von diesen ganzen Geschichten von Online-Shops, von großen Online-Shops und so. Es ging immer darum, dass du kleine Einheiten hast, die du schnell verschicken kannst und so. Und wenn ich an einen Gartenzaun denke, dann denke ich an so einen Standardgarten, sagen wir mal irgendwie 30 mal 20 mal 40 Meter oder sowas. Das ist richtig viel Material. Das heißt, es geht hier darum, Paletten zu verschicken. Was für mich schon die erste Frage war, glaube ich, im Urlaub, so wie du verschickst Europaletten. Und ich war heute hier und das sind keine normalen Europaletten. Das sind sogenannte A-Böcke. Das heißt, das ist, wie lang ist so ein Ding?
Die normalen Doppelstabmatten sind ja 2,51 Meter und somit sind die Transportgestelle, glaube ich, ehrlicherweise um die 2,60 Meter. Oder die stimmt, um die 2,55 Meter, glaube ich, sind dementsprechend die Gestelle von der Länge her dann dementsprechend. Ne?
Und schwer.
Schwer.
Und schwer. Also das heißt, du hast einen Online-Shop gegründet, der sich darauf spezialisiert hat, superschwere, große Sachen per Spedition zu den Leuten nach Hause zu bringen. Und die zweite Frage, die ich da auch direkt hatte, aus dem E-Commerce-Gedanken heraus, wieso denn Zäune? Also ich meine, ich dachte immer so, wenn man irgendwas im Garten machen will und man hat jetzt ein Haus gebaut, umgebaut, gekauft, was auch immer oder sich einen Dackel angeschafft und man möchte jetzt seinen Garten einzäunen. Irgendwie wäre für mich erste Adresse, den Galabauer zu fragen oder einen Gärtner zu fragen, wie kommt denn jetzt hier ein Zaun rum? Also ich würde ja persönlich jetzt noch nicht mal auf die Idee kommen, bei Google irgendwie einen Zaun zu suchen. Und du hast also zwei Sachen, die ich für absolut unerklärlich halte, für mich persönlich, in einen Online-Shop umgesetzt. Du bist 38 Jahre alt und hast vor wie vielen Jahren gegründet?
2017 gegründet und 2018, Frühjahr 2018, sind wir dann dementsprechend live gegangen und wirklich mit dem Unternehmen gestartet. Ne? Das ist also ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, 2017 gegründet und 2018 dann wirklich auf dem Markt aufgetreten.
Ja, also vor 8 Jahren, kann man so sagen.
Ja, genau.
Also vor acht, neun, Jahre, acht, Jahre. Acht, sieben, acht, neun.
Ja.
Sieben, acht, neun Jahren eine Firma zu gründen, die Online-Zäune verkauft. Und das war für mich halt eben so dieser Punkt, wo ich dachte, ey, das ist wirklich alles möglich. Ne? Also für mich wäre das eigentlich, sind das zwei große Ausschlusskriterien. Denn der Wettbewerb, wenn der standardmäßig der Gärtner dein Wettbewerb ist schon, also nicht nur die ganzen Onliner, was wir mittlerweile rausgefunden haben, dass ihr gar nicht die einzigen seid, sondern eigentlich die erste Anlaufstelle für so einen Standardkunden, vielleicht tatsächlich der Gärtner, Architekt, wenn du neu baust oder was auch immer, Galabauer ist, das ist deine Konkurrenz, auch ein Teil der Konkurrenz. Das heißt, der Burggraben, der ist ganz schön flach, also da kann irgendwie jeder durch mit seinen Gummistiefeln oder so, da muss man jetzt nicht schwimmen können für. Und halt wie gesagt, diese Größenordnung des Versandguts, vor allen Dingen, wenn man wiederum an E-Commerce denkt und denkt, was haben wir denn eigentlich im E-Commerce für eine Standard-Retourenquote? Weil bei Leonhard Korn haben wir gar keine, denn wenn du die Flasche aufmachst und du trinkst da was und es schmeckt dir nicht, ist das kein Grund, es zurückzuschicken. Und wir haben halt es gibt keinen Grund, außer vielleicht jetzt, man hat 3 Flaschen zu viel bestellt, aus Versehen oder so, etwas zu retournieren. Das heißt, wir haben bei Leonhard Korn in den letzten 7 Jahren eine Retourenquote von in Summe vielleicht 0,23%, also wirklich gar nichts und auch kein Bruch oder sowas. Also wirklich 3 Pakete im Jahr gehen kaputt. Mhm. Aber da musst du gleich mal drüber erzählen, ob ihr auch Retouren habt, weil das stelle ich mir so mal richtig scheiße vor. Weil ich habe heute geguckt, wie diese Paletten gepackt werden. Ne?
Cooles Thema.
Ja, weil ich habe heute geguckt, wie diese Paletten gepackt werden. Dann stelle ich mir vor, du bestellst so ein Ding und dann kommt das und wird dir bestenfalls noch in Abwesenheit unter das Carport gestellt. Und du fängst an, diesen Zaun am Wochenende zu setzen mit 7 Freunden, 3 Kisten Cola und 2 Pizza. Und aus irgendeinem Grund hast du jetzt irgendwie, wenn du einen Retourengrund hast, da hätte ich jetzt schon keinen Bock drauf als Kunde, das Ding da wieder aufzuladen, zu sichern. Ich meine, das ist schon extremst gesichert in allen Richtungen und so. Und dann wieder abholen zu lassen und den Stress sich dann quasi mit einem, was auch wirklich nicht der Fall ist. Normalerweise denkt man, anonymer Online-Shop, da erreicht man niemanden, da arbeiten gar keine Leute und so, ist hier echt was ganz anderes. Aber das muss man ja auch erstmal wissen, also dass man hier eigentlich anrufen kann und auch wirklich echten Service erhält und so weiter. Genau, also viele Fragen. Vielleicht können wir damit starten, dass du einmal erzählst, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Gartenzäune online zu verkaufen.
Genau, das war ja, glaube ich, die zweite Frage von dir, aber ist eigentlich die einfachste, weil die Idee, Gartenzäune wirklich zu verkaufen, kam da dementsprechend nicht von mir, sondern ich bin in Anführungsstrichen reingeboren, weil ich meine Ausbildung in einem Unternehmen gemacht habe, die damals Schiebetore und High-Security-Produkte produziert haben. Und da habe ich meine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, bin in Einkauf gegangen und somit war ich eigentlich mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Berufsleben lang in dieser Zaunbranche verwurzelt.
Wie viele Jahre?
Ich habe 2008 mit der Ausbildung begonnen, 2010 fertig geworden und ja, dementsprechend 9 Jahre vorher, 2017 gegründet, also 9 Jahre vorher inklusive Ausbildung dann dementsprechend in der Branche gewesen. Ne?
Okay.
Das heißt also, warum dieses Produkt ist einfach dadurch geschuldet, dass ich schon immer in dieser Branche war. Da stellt sich eher die Frage, warum online? Ja. Also das ist, glaube ich, das Interessantere. Und naja, wie ich gerade schon gesagt hatte, ist die war ich im Einkauf tätig, bin dann irgendwann von dem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Und tatsächlich ist es dann ein bisschen Schicksal und Zufall gewesen, weil aus diversen Gründen hat das alles nicht gepasst und ich wurde tatsächlich gekündigt. Und das war relativ plötzlich damals. Ich weiß auch, meine Frau, wir hatten das erste Kind, zweite Kind war auf dem Weg. Das war, glaube ich, kurz vor der Geburt. Genau, der Luke, der ist im Dezember geboren. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich im August die Kündigung bekommen haben. Ja, und dann steht man natürlich vor der Frage, was macht man? Und für mich war dann in erster Instanz, wo ich einige Angebote aus der Branche hatte, Richtung Einkauf, wo ich bei anderen Unternehmen hätte anfangen können, wo ich aber ehrlicherweise auch lange Fahrtwege gehabt hätte, also wo dann einfach die Distanz zwischen Arbeit und Wohnung oder Haus damals war es, halt relativ groß war. Naja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, erstmal ein paar Tage, so lange hat es gar nicht gedauert. Und bin schlussendlich dann darauf gekommen, weil mein alter Arbeitgeber schon ein bisschen was online gemacht hat, so im kleinen Rahmen. Und ich auch andere Unternehmen aus der Zaumbranche schon kannte, hatte aber bis dato wirklich null Berührungspunkte damit. Und da habe ich mich relativ zeitnah wirklich mit befreundeten Personen nicht aus der direkten Branche, aus dem IT-Bereich etc. ein bisschen zusammengesetzt. Auch mit einem potenziellen Lieferanten von mir und habe das mal alles abgecheckt. Und dann habe ich mich da mit Rabea hingesetzt und Rabea, meiner Frau, du kennst sie ja. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben darüber nachgedacht und dann habe ich entschieden, ich mache jetzt einen Online-Shop. So, und das war einfach dann dementsprechend in Stein gemeißelt und dann ging der schwierige Part los.
Ja, okay, Moment. Also du hast keine Ahnung von E-Commerce gehabt?
Null.
Weil das dein vorheriger Arbeitgeber wahrscheinlich nicht gemacht hat oder was? Einen Online-Shop gehabt oder doch?
Doch, ja, okay. Im kleineren Stil. Aber mit dem Shop hatte ich nichts zu tun. Also da hatte ich also wirklich null Berührung.
Also du hast dann quasi gesagt, ich mache jetzt einen Online-Shop, weil Internet ist gerade das Ding der Dinge. Oder wie kommt man da drauf? Weil ich meine, vielleicht ist es ja auch gerade dieses naive Herangehen an so ein Geschäftsfeld, was nicht sofort, oh nee, große Pakete, ah nee, Retour, ah nee, das mal, ich habe keine Bekanntheit, nee, das mache ich alles nicht, sondern eher die Chancen zu sehen, zu sagen, der Vorteil im Online-Business ist irgendwie für diese Zaunbranche da, was ich immer noch nicht verstehe.
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da damals, glaube ich, gar keine Gedanken drum gemacht. Also es ging darum, für mich persönlich, ging es nicht darum, irgendwas zu schaffen, irgendein Unternehmen aufzubauen, was riesig ist oder was auch immer, sondern es ging, glaube ich, einfach darum, Marvin, das, was du seinerzeit jetzt beispielhaft als Einkommen hattest, wollte ich wieder gelangen durch eine Selbstständigkeit. Und ich wusste, dass dieser Markt vorhanden ist. Also ich wusste ja nicht, wie groß der ist, also da kannte ich keine Kennzahlen, aber ich wusste ja, dass es ein, zwei große Anbieter gab. Also ich wusste, der Markt ist vorhanden. Also ging es eher darum, okay, ich hatte null Ahnung von Onlineshop oder vom E-Commerce allgemein, und ich brauchte halt einfach einen Lieferanten. Und ich sag mal, durch meine Einkaufstätigkeit vorher war ich da in dem Bereich sehr gut vernetzt, wo man aber auch irgendwann auf die Grenzen stoßt, weil du hast ja heute selbst gesehen, wie groß das ist, welche Mengen das sind.
Ja.
Und das kann auch nicht jeder. Also das bedeutet nicht, dass jeder Händler das dann irgendwo kann. Und aber dazu kann ich vielleicht gleich nochmal ein, zwei Sätze sagen. Naja, und deswegen war ich davon überzeugt, dass es funktioniert auf dem Level, wie ich seinerzeit haben wollte. Also es war wahrscheinlich naiv, also da bin ich vollkommen bei dir, weil man hat sich ja gar keine Gedanken gemacht, wie sich das entwickelt. Ja, wie alt war ich da? Das war 2017, dementsprechend 29, 28, 29, ich glaube, da hat man sich auch noch so ein bisschen frei gefühlt. Also frei.
Ja, aber du hast die Verantwortung schon, ne?
Genau, absolut. Kind, absolut. Wir haben ein Haus übernommen. Wir hatten das erste Kind, das zweite Kind war in der Pipeline. Und es war schon die Verantwortung da. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man sich nicht die großen Gedanken gemacht, was Negatives passieren könnte. Ich habe es irgendwie immer positiv gesehen. Also wir haben es zusammen. Also es war immer eine Gemeinschaftsentscheidung. Deswegen, also das ist, glaube ich, sowieso. das alles kann sowieso nur funktionieren, wenn die Familie und gerade die Frau dahinter steht und
den Rücken frei.
Genau, ich kann mich erinnern, du hast in deiner letzten Podcast-Folge, glaube ich, einmal erzählt, was du zu Hause selbst auch alles verpasst hast, da kann ich ein Lied von singen. Das ist alles, wie schön das alles ist. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren lasse, sieht man das natürlich auch mit so einem kleinen traurigen Auge dann mit den Kindern. Und das ist da, ich glaube, da können wir beide aus einer Seele sprechen. Dann braucht man zu Hause schon eine starke Frau oder jemand Starkes, wenn man die Familie da hat, die einfach unterstützt und auch den Rücken frei hält. Und
True Story.
Das war bei uns klar, finanziell in der Gründung und auch von dem ganzen Aufwand, wo ich da einfach nur erstmal ein ganz großes Chapeau da an Rabea sagen kann, weil ohne die wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und das muss man da ganz klar sagen. Und ich glaube auch nicht, dass jede Frau so einen Spaß da mitmacht, den man dann einfach so, wie du gerade gesagt hast, aus der Naivität heraus beginnt. Ne?
Absolut. Also du hast halt im, das wird immer ausgeblendet bei der Selbstständigkeit von vielen. Ja. Sie sehen immer nur, dass es sehr erfolgreiche Unternehmer gibt. Die Unerfolgreichen sehen sie ja gar nicht. Aber sie sehen die Erfolgreichen auf Instagram mit dicken Yachten und keine Ahnung was und streben das als Ziel an. Aber sie unterschätzen komplett den Weg dahin und die Steine, die man da aus dem Weg räumen muss und die ganzen Verzichtserklärungen, die man unterschreibt, wenn man diesen Weg geht.
Absolut.
Bevor ich die nächste Frage stelle, die ist schon ausgestiegen. Ich mache die kurz wieder an.
Ja, das ist die Technik.
Ja, weißt du, guck mal, ich hab Leonhard Korn in Personalunion gemacht. Also alleine alles. Mhm. Jetzt mache ich so ein Podcast-Ding und muss mich gleichzeitig um drei Kameras, dieses Interview an sich und habe immer sechs Augen parallel laufen und läuft das alles. Also es wäre so traumhaft, wenn irgendjemand mir mal helfen könnte dabei, ein Technik-Setup zu bauen, worauf ich mich einfach verlassen kann. Das wäre super schön. Aber darum geht es heute nicht. Nein, also Rückendeckung der Familie. Okay, du hattest das quasi durchgekämpft und abgeklärt, dass ihr jetzt vielleicht einen relativ steinigen Weg vor euch habt. Aber du hast mit Sicherheit, so wie es viele machen, eine private Vision auch gebaut, dass man auch Bock hat, den Weg mitzugehen. So, ne? Also ja, das vermute ich. Also, und
glaube, also wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, im Nachgang, wie ich das gerade schon gesagt hatte, dieser Umfang, was das wird, das war mir nicht bewusst. Also das muss ich echt sagen. Wenn ich das mal zusammen oder so mal kurz fasse, mein nächster Weg war, man hat sich mit Agenturen getroffen. Ich war wirklich, wirklich null Plan. Man trifft sich mit Agenturen.
Also du hast kein Shop-System wie Shopify oder sowas genommen, sondern hast wirklich dann gesagt, ich baue einen Online-Shop und programmiere den quasi von Anfang an selbst, obwohl ich das nicht kann und deswegen brauche ich Hilfe. Und das muss jemand für mich tun oder wie ist das?
Also was ich aus der Vergangenheit bei alten Arbeitgebern etc. immer gesehen habe, ist, dass es hilft mal da einer, ein Bekannter oder macht wieder irgendwas. Und ich habe von Anfang an gesagt, schwarz-weiß. Ich mache Vollgas, ich mache alles mit professionellen Teams, mit Agenturen. Natürlich hat man einen Bekannter, der was programmieren kann etc. Mal bei, sei es bei Outlook oder was auch immer, irgendwo was gemacht. Aber ich bin immer dahin gegangen und habe gesagt, von Anfang an wird alles professionell gemacht. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und das war für mich immer klar. Das heißt, habe ich mich mit Agenturen zusammengesetzt, hatte, glaube ich, drei Agenturen damals. Und dann entscheidest du, welche nimmst du. Ne? Und das geht nach dem Bauchgefühl. Also das ging absolut nach dem Bauchgefühl. Ich arbeite übrigens mit der Agentur heute noch zusammen.
Das ist immer gut.
Da sind wir den Weg einfach gemeinsam gegangen und das ist eine super enge Partnerschaft da geworden, genauso wie Lieferantenbeziehungen bei uns, weil das ist uns wirklich wichtig. Und dann setzt du dich dahin. Ich glaube, ein halbes Jahr saß ich bei uns zu Hause im Keller, also wie so ein typischer Startup. Also irgendwann kamen Bekannte mal vorbei und haben mir so ein cooles Foto. Ich weiß gar nicht, wer hat denn damals in der Garage gegründet?
Alle. Amazon,
alle.
Apple, alle.
Und haben sie dann bei mir überall dahin gehangen, das weiß ich noch. Nein, weil es fing ja an. Ich habe alles gemacht. Du kennst das, ich muss dir nicht erzählen. Du fängst mit allem an, mit einer Telefonanlage, mit einer Anbindung, mit dem Shop. Mit Produkttexten, mit Artikelbeschreibungen. Ich habe alles gemacht. Also ich habe nicht programmiert, aber du musst ja alles füllen. Du musst die ganze Struktur schaffen. Und für mich war von Anfang an wichtig, ich bin halt so ein kleiner Strukturnerd. Also ich brauche Struktur. Und für mich war es immer wichtig, dass ich versuche, möglichst alles zu automatisieren von Anfang an, was ich automatisieren kann. Was ich auch nach sehr kurzer Zeit als relativ nützlich herausgestellt hat, weil ich war alleine. Und musste alles bewältigen. Und naja, also ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich da Tag und Nacht im Keller verbracht und hab gepflegt und Gedanken gemacht.
Also noch keine Bestellung gehabt, noch keinen Verkauf gehabt, noch kein Endkundenfeedback gehabt, ob das was wird oder nicht. Und du setzt dich ein halbes Jahr im Keller, gibst Geld für eine Agentur aus, die quasi das Gerüst baut, programmiert. Du füllst das mit ganz vielen Informationen zu Zäunen, die jetzt nun mal aus deinem Fachwissen heraus dann irgendwo kommen und Recherche und so weiter und so fort. Aber im Prinzip hast du ein halbes Jahr mindestens mal, weil es ein Ongoing-Prozess, aber das erste halbe Jahr unbezahlt Vollgas da reingesetzt.
Ah, unbezahlt war es nicht.
Ach so.
Okay. Ich glaube nur unter, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Unternehmerförderung für...
Okay, du hast ein
bisschen...
Du hast 500 Euro vom deutschen Staat bekommen.
Genau.
Und gesagt, das reicht. Okay, cool. Also das heißt, so ist eine Gründungsförderung, weil du richtig von Anfang an GmbH gegründet hast und so weiter und so fort. Und dann nochmal, um es zu wiederholen, frisch gekündigt, Verantwortung für Familie, anstatt in den nächsten Beruf zu gehen, aus mehreren Gründen, von Fahrtweg bis sonst was. Ich mache mich selbstständig. Ich mache einen Online-Shop für ein Produkt, was ich noch nicht mal selber packen kann oder sonst was. Könnte ich nicht. Du brauchst also auch Partner, die das dann für dich übernehmen, weil du ja, das ist ja wahrscheinlich auch kein Geheimnis, kein Hersteller von Zäunen bist, sondern du bist ja ein Händler von den besten Materialien, die man sich so zusammenstellen kann. Und weißt eigentlich überhaupt nicht, ob das überhaupt Nachfrage hat, oder? Also stelle ich mir jetzt irgendwie so vor.
Ja, also ja, jein. Ich kannte keinen Umfang. Also sagen wir es mal so, ich wusste da ja, dass ein, zwei größere Online-Shops da bestehen, die man dann kannte, auch vorher durch den vorigen Beruf. Ich kannte aber keinen Umfang. Und vor allem das andere ist, nur weil ein anderer besteht, heißt es ja nicht, dass du selbst damit auch wirklich...
Nein,
klar. Es geht nicht mal um erfolgreich sein, sondern es geht darum, ob du überhaupt überlebst.
Ja, klar.
So, und bei uns ging es ja am Anfang nur darum, die Nebenkosten zu decken. Also das ist ja erstmal so, dass man das irgendwo hinbekommt.
Aber das Witz, das also aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive, das Thema hatten wir vorhin auch schon, weil ich ja auch eine gewisse Branchenhistorie aus der Druckereibranche habe, als diese alten Geschäftsmodelle ins Internet gezogen sind, war das ganz, ganz selten der Fall, dass das von dem Unternehmen oder von den aktuellen Marktführern selbst gemacht wurde, sondern es gab ja immer irgendwelche Disruptoren. Also in der Druckereiindustrie mit Wir machen Druck und Flyer-Alarm und sonstigen. Ich glaube, Flyer-Alarm muss man da rausnehmen. Ich glaube, der hat Druckerei-Hintergrund, aber bei den Wir machen Druck-Leuten war es zum Beispiel auch so, so habe ich es gelesen, müsste man jetzt nochmal verifizieren. Aber das sind eigentlich ITler, die sich irgendwie Märkte angeguckt haben, gesagt haben, oh, guck mal, da ist eigentlich Potenzial. Und weil sie dieses E-Commerce-Know-how haben und das Programmier-Know-how, haben sie disruptiv etwas aufgebaut, was sehr gut funktioniert hat. Jetzt kommt Marvin, sitzt im Keller, hat keinen Plan von E-Commerce, nur von Zäunen eigentlich, so aus der beruflichen, und hat vielleicht gute Einkaufsbeziehungen, um die Ware zu beschaffen. Aber das wesentliche Know-how, einen Online-Shop zum Funktionieren zu bringen, also E-Commerce-Knowledge, null, zum Start. Wahrscheinlich also, da aufgebaut?
Ja, absolut. Also wenn du mich heute fragst, haben wir beide heute Nachmittag darüber gesprochen, wenn du mich heute fragst, ist das nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, wenn du kein E-Commerce-Hintergrundwissen hast, aus der Branche kommst, ist bei uns ähnlich übrigens. Also es gibt ja viele, viele Online-Shops, viele kleine Online-Shops in dem Bereich, wo ein Zaunbauer oder irgendwas parallel versucht, da noch ein Standbein zu schaffen. Und da hatten wir, wie gesagt, vorhin drüber gesprochen. Glaube ich, ist relativ schwierig, weil genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist vorteilhafter, das Know-how aus dem E-Commerce zu ziehen oder zu haben und sich dementsprechend das andere zu beschaffen, wobei das auch nicht einfach ist, natürlich in einer gewissen Größenordnung, wie du da heute gesehen hast, aber als andersrum, so wie mein Weg gegangen ist, weil schlussendlich muss man ja sagen, also wir sind, das ist ja das Schöne bei uns im Unternehmen, dadurch, dass wir halt aus dem Zaunbereich kommen oder auch einige Mitarbeiter von mir, haben wir das Know-how von dem Zaunbereich, was natürlich vorteilhaft ist für den Service, für die Beratung etc. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfacher, den anderen Weg zu gehen. Und vor allem, was ich als problematisch ansehe, ist, wenn du als etabliertes Unternehmen nebenbei einen Online-Shop machen möchtest, glaube ich, ist es wirklich schwierig, das mit dem mit dem ganzen Herzblut etc. da hinzubekommen, weil ich ja meinen Weg persönlich selber kenne und ich weiß, wie die ersten Jahre, was da reingesteckt werden muss.
Guter,
also das ist schon Wahnsinn, ne?
Guter Punkt, denn bei Leonhard Korn, herstellender Betrieb, von vornherein zwar einen Online-Shop gehabt, aber nie diesen Fokus auf den E-Commerce, obwohl das eigentlich der wesentlich sinnvollere Weg gewesen wäre, jetzt nachträglich betrachtet, hätte man von vornherein ein bisschen mehr Gas geben sollen in diesem ganzen E-Commerce-Bereich, denn die Zielgruppe deutschlandweit ist natürlich sehr viel größer als zu Hause. Und das ist ja der Punkt, weshalb wir uns hier heute treffen, denn ich hoffe, ich habe es im Intro dann erwähnt, was ich ja immer nach dem Podcast mache, aber die Folge heißt ja Schnaps und Grenzen, also Schnaps und Region. Und Leonhard Korn ist ganz bewusst am Anfang nur auf die Region gegangen.
Mhm.
Und weil wir uns so doll um die Region gekümmert haben und dann auch diese ganzen Events, die zeitfressend sind und somit quasi keine Kapazität schaffen, andere Sachen zu machen, das war alles in der Region. Das heißt, Leonhard Korn war in so 3-4 Landkreisen, Gemeinden in einem Landkreis aktiv. Das war unser Zuhause. Uns kennt ja sonst niemand. Wenn du, bin ich mir ziemlich sicher, das weiß ich auch aus den Vorgesprächen, hast ja nie an irgendwie eine Region gedacht. Also du hast ja nicht gedacht, ich mache jetzt einen Online-Shop, um, keine Ahnung, nur in meiner Region auszuliefern, weil du vorher weißt, dass die Paletten so groß sind und vielleicht das als Konzept hast, zu sagen, es ist ein Online-Shop für Nord-NRW oder so, ne?
Ja.
Sondern du hast ja von vornherein so aufgebaut, es ist dir eigentlich fast egal, wo der Kunde herkommt und wo der Garten steht, wo der Zaun rum soll, weil du einen deutschlandweiten E-Commerce-Ansatz gefahren bist, fährst. Korrekt?
Jein, nicht ganz, weil zum Start, wir sind online gegangen. Worum geht's? Es geht darum, Umsatz zu generieren. Also anfangs haben wir alles mitgemacht. Wir haben, glaube ich, auch hier mal ein bisschen Werbung gemacht. Rede ich dann immer, weil ich die Agentur da mit so ein bisschen mit einbeziehe. Wir haben hier Werbung gemacht. Ich wollte natürlich auch die Vor-Ort-Geschäfte haben, etc. etc. Es hat sich aber schnell rauskristallisiert, dass das meiner Meinung nach nicht so möglich war, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil wir wollten, oder mein eigener Anspruch an das Unternehmen war immer, dass wir nicht dieser klassische Online-Händler sind, der nicht erreichbar ist, wo du kein Telefon dran kriegst, wo du keine Antworten kriegst, wo du halt nicht so gut beraten wirst wie im Vor-Ort-Geschäft, sondern mein Anspruch war, dass wir online einen Service ermöglichen, der mindestens genauso gut ist wie beim Händler vor Ort oder sogar noch besser in der Beratung, im After-Sales-Service. Es geht um das Gesamtkonzept. Und dann hat sich schnell rauskristallisiert, dass man natürlich jeden Euro mitnehmen wollte, der hier auch im Umkreis dann dementsprechend ist. Es war aber gar nicht möglich, weil der Kunde vor Ort oder das Vorortgeschäft ist für mich zu dem Zeitpunkt halt viel, der hat mich also aus der Bubble rausgeholt. Der war viel beratungsintensiver, das hat halt lange Zeit gedauert. Man musste auch noch vor Ort vorbeikommen. Und in der Zeit konnte ich mich ja halt gar nicht um das normale Geschäft kümmern. Und online bräuchte ich, glaube ich, nicht erzählen, ist halt die Reichweite natürlich deutlich größer. Aber ich glaube, es ist relativ schwierig,
wenn du sie erreichst, ne?
Wenn du sie erreichst. Aber die zwei Strukturen zu fahren halt. Und dann habe ich mich echt schnell entschieden, dass wir das online, nicht online nur fokussieren, sondern ausschließlich machen. Bedeutet nicht, dass wenn hier eine anfragt aus Paderborn, wir das nicht machen. Wir schalten hier aber keine Werbung. Wir nehmen auch die Google, YouTube, was auch immer alles wir machen, nehmen wir komplett raus hier aus dem Umkreis, weil wir einfach sagen, hey, wir sind ein Online-Shop und kein Händler vor Ort.
Mhm. Wobei du gesagt hast, am Anfang habt ihr auch noch hier vor Ort Gärten gemessen.
Genau. Also das war anfangs in der Anfangszeit, also wenn da mal einer angefragt hatte und sagte, machen Sie auch ein Aufmaß oder was, dann bin ich da damals auch hingefahren und habe das Aufmaß gemacht. Da ging es halt wirklich darum, wirklich Umsatz zu generieren. Ne?
Start. Und da gibt es ja noch diese andere geile Geschichte, wenn du sie erzählen möchtest. Die finanzielle,
ja,
die mich wirklich geflasht hat. Also das hat auch was mit dicke Eier zu tun. Also kannst ja mal aus deiner Perspektive erzählen, ich möchte ja noch nichts leaken, aber der finanzielle Start dieses Unternehmens, man denke daran, 2,50 Mark vom Start als Gründungszuschuss bekommen, okay, damit ein halbes Jahr im Keller gesessen und coole Fotos von Verwandten und Familie bekommen von Jeff Bezos und Steve Jobs. Aber der Shop war noch nicht online und gar nichts.
Ja.
Und trotzdem, das ist, wird ja wahrscheinlich auch jedem bewusst sein, eine Gründung kostet am Anfang richtig viel Geld im Verhältnis zu dem Geld, was man zur Verfügung hat, wenn man jetzt bootstrappt, also selber aufbaut. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob du real über Kontostände sprechen möchtest oder so, aber mich hat es einfach nachhaltig echt beeindruckt.
Also, ich denke, du meinst die Wartezeit bis zum ersten Bestelleingang.
Ja.
Für mich war Folgendes vorher klar. Ich hatte Budget X, was zur Verfügung gestanden hat. Wie du gerade schon gesagt hast, haben wir ein halbes Jahr lang halt kein Geld verdient. Und das war natürlich in einer gewissen Art und Weise alles eingeplant. Und der Shop war aufgrund dessen, weil er über eine Agentur gemacht wurde und professionell aufgesetzt wurde, von Anfang an sehr kostenintensiv. Und dementsprechend waren die Fixkosten hoch. Wenn der Online-Shop online geht, bedeutet es ja nicht, dass man Umsatz generiert. Es findet ja keiner Shop, der ist ja nicht da. Was macht man? Man beginnt mit Werbung. Google Ads ist natürlich der Hauptpunkt da. Jetzt war aufgrund der ganzen Fixkosten aber das Problem, dass das Geld oder das Budget, das wirklich vorhanden war, halt schon relativ aufgebraucht war. Und ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, glaube ich, auch überzogen, wie es ja meistens dann dementsprechend ist. Und der Restbetrag, der war halt nicht mehr so stark. Und wir haben dann gestartet mit der Ads-Werbung. Und du kannst dir das vorstellen, ich saß da, glaube ich, den ganzen Tag dann immer am Bürotisch und wirklich habe da gewartet und habe in der Warenwirtschaft immer auf Aktualisieren gedrückt. Wann kommt denn die erste Bestellung? Und das war Tag 1, Tag 2, Tag 3 und das dauert natürlich. Und es kam nichts. Ich weiß den Zeitraum gar nicht mehr genau. Aber es ist natürlich immer schön das Geld weiter abgeflossen. Und schlussendlich muss man da sagen, das waren hohe Kosten oder ein hohes Investor. Und es war einfach so tatsächlich, dass der Betrag, der vorher festgelegt wurde, es wäre Deadline danach gewesen. Also es wäre...
Dann wäre es Schluss gewesen?
Es wäre Schluss gewesen. Also es wäre gar keine, auch aus privater Sicht seinerzeit, gar keine Nachfinanzierung oder noch weiter möglich gewesen. Und das haben wir uns auch vorher als Familie vorher entschieden, das machen wir und wenn nicht, dann gehe ich wieder in die Branche. Also das war vorher eher klar. Also ich hätte jetzt nicht unser familiäres Leben oder was auch immer da irgendwie komplett aufs Spiel gesetzt. Das war für uns klar und das war für mich wirklich da einfach oder wäre der Schlussstrich gewesen. Und schlussendlich war es so, lass mich lügen, du hast ein Tagesbudget und das ist ja Fantasiezahl, das sind 10 Euro am Tag. Und dann waren noch 100 Euro auf dem Konto. Also jetzt überspitzt gedacht.
Im Verhältnis.
Ich glaube, im Verhältnis war es wirklich so, dass das noch für 10, 14 Tage ausgereicht hätte. Das bedeutet, wenn das nicht angelaufen wäre, wäre Zaunfuchs eigentlich nie entstanden weiterhin. Und dann ging es tatsächlich 7 Tage, 10 Tage, bevor das Konto leer war, ging es dann los. Dann hat sich das getragen.
Erinnerst du dich an die Jahreszeit? War das ein Frühling oder ein Sommer?
Frühling. Also 2017 ja gegründet und Frühling 2018 an den Start gegangen. Das muss man dazu auch sagen, das ist ja, wir sprechen ja schon, also wir sind ein Ganzjahresgeschäft, aber natürlich mit saisonalen Höhepunkten im März, April, Mai, sobald die Sonne rausgeht. Es waren ja null Erfahrungspunkte da. Und zu dem Zeit, ich glaube, wir sind im Februar online gegangen, da ist es natürlich nochmal schwieriger, dass dann überhaupt was kommt. Ne? Was auch ganz klar ist, als neuer Shop, du hast keine Trusted Shops Bewertung, du hast nichts.
Also mutig von den ersten eigentlich, ne?
Ja, was machst du? Du kannst ja als neuer Shop grundsätzlich, kannst du dich doch eigentlich fast eigentlich nur über den Preis verkaufen. Das ist ja immer so ein bisschen die Problematik, wo du wahrscheinlich anfangs startest, damit du überhaupt eine Chance hast, weil du ja gar nicht den Trust und die Größe dementsprechend hast. Genau, und dann ist es gestartet und somit ist die Reise dann da auch losgegangen.
Krass.
Man muss aber ehrlicherweise sagen, es hätte auch schnell vorbei sein können.
Ja, gut, ich meine, wenn du sagst, du bist 10 Meter vor Ziellinie und gehst jeden Tag 1 Meter weiter und kurz vorm, du siehst die Ziellinie, du siehst ja, ey, da vorne ist gleich Schluss für mich, für mein ganzes, was ich, sagen wir mal, erspartes, budgetiertes und vor allen Dingen die Zeit ist vorbei, wenn ich noch, keine Ahnung, 5, 6 Tage da weiterlaufe. Und das ist halt so krass. Das ist, und dann kommt die erste Bestellung und kam dann auch gleich sofort mehrere und so, oder? Weil von einer Bestellung, sorry, kann ja keiner leben.
Nee, das, nee. Es ging dann aber echt relativ zügig. Also es wurde, im ersten Jahr waren wir wirklich schon super. Also auch von den Bestellangängen, von den Umsätzen. Also ich habe damals mit einem Lieferant gestartet. Das hat nachher nicht mehr funktioniert, also weil die Kapazitäten nicht ausgereicht haben, sodass wir auf den zweiten, dritten gehen müssen. Da muss ich sagen, inzwischen hat sich das alles ein bisschen, du hast das ja heute gesehen, unseren Partner, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und da ja eigentlich was Großes aufgebaut haben, weil unsere Philosophie war, oder ist allgemein mit den, sei es mit den Kundenlieferanten oder auch Partnern, wir sind ja auch unter anderem Sponsor bei den Füchsen Berlin.
Heißt es deswegen Zaunfuchs?
Nee, das ist, nee, unabhängig davon, aber es war andersrum so, Zaunfuchs ist so gekommen als Name. Da ging es ehrlicherweise auch um eine freie Domain. Also ganz, wirklich, okay, ganz, krass. Also das ist ganz unromantisch. Es ging auch um freie Domains.
Okay, krass. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das hätte ja, was.
Es war wirklich relativ unromantisch. Dann hat das aber mit den Füchsen gepasst. Also wir wollten einfach, wir haben da eine sehr enge Partnerschaft, weil ich sage, von der Story her passt es natürlich auch. Und
Du bist aber auch Handball, privat Handball interessiert, oder?
Absolut, ja, es ist deswegen auch, es ist über meine Familie, mein Onkel ist bei den Füchsen selbst nicht aktiv, aber im Verein tätig und somit kam dann dementsprechend auch die Verbindung. Also okay. Damals auch mal so ein bisschen gespielt und
also, genau. Ich finde es einfach wirklich, wirklich krass, weil als wir mit unserem Online-Shop gestartet sind, also ich weiß es ja noch, bei der Gründung von Leonhard Korn, also bei dem Launch-Event am 3. Oktober, wir sind am 3. Oktober online gegangen.
Habt ihr ein Event gehabt?
Naja, also privates Event bei einem sehr, sehr guten Freund.
Cool. Bei mir hat es im Keller stattgefunden.
Das Event?
Nein, mit mir allein.
Also ja, Party. Also nee, wir haben den Laptop rausgeholt bei einem gemeinsamen Essen mit Freunden und haben denen die Flasche gezeigt, weil wir ja im Stillen gegründet haben, wusste keiner, was wir was machen. Und die haben dann die Flasche gesehen und fanden es irgendwie cool und auch gleichzeitig ziemlich... Wieso denn Korn? So, und dann sind wir online gegangen und haben das erste Bild bei Instagram gepostet. Und wir haben gleich am nächsten Tag irgendwie 100 Bestellungen gehabt.
Krass.
Das liegt aber daran, dass wir regional gegründet sind.
Ja.
Und auch sofort dieses regionale Tool gespielt haben. Und weil wir Fotos von uns als Menschen immer in den Vordergrund gestellt haben. Und der kennt den, der den kennt. Und deswegen hatten wir, glaube ich, gleich dieses Vertrauen.
Okay, also viel über den Bekanntenkreis.
Also wir haben gegründet und da steht hinten auf dem Etikett steht Kornweg Wulfsen, stand da drauf.
Ja, okay.
So, und ich glaube, ganz Wulfsen hat diese Flasche bestellt, sofort. Weil es gab nichts Cooles aus Wulfsen, was so B2C-produktmäßig irgendwie kam. Das war unser Gründungsvorteil und auch der Trugschluss, den wir uns da ergeben haben, weil wir dachten, das ist ja ganz einfach. Das funktioniert ja super easy. Ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, und das wird in Staffel 2 großes Thema werden, dass wir halt eben diese Region, in der wir jetzt die letzten 7 Jahre dankenswerterweise so cool überleben konnten, wie wir es geschafft haben, müssen wir aber mal ausbrechen. Und der einfachste Weg ist garantiert, über den E-Commerce auszubrechen.
Ja.
Also du hast gesagt, wie macht man es mit Werbung? Wir haben noch nicht einen Cent für Werbung ausgegeben, seitdem es uns gibt. Das heißt, wir haben keine Agentur, die für uns irgendwas macht, weil also bei Google, wir hatten mal einen Test, dass wir eine SEO-Agentur bezahlt hatten, unsere Seite SEO optimieren und so weiter und so fort.
Wobei
das hat richtig Geld gekostet. Das Problem ist,
auch sehr nachgelagert.
Es ist super nachgelagert und das große Problem ist, es sucht halt kein Schwein nach Premium-Korn.
Ja, ja.
Das Produkt kennt ja keiner. Also die Gattung kennt noch nicht mal jemand. Das heißt, das Geld für Google auszugeben, ist bei uns komplett Blödsinn. Also wir hätten eher in diesem Meta-Universum Geld ausgeben sollen.
Absolut. Ihr seid ja prädestiniert als Konsumgut oder für das Produkt auch wirklich im Social Media da die Präsenz zu zeigen.
Genau. Und das werden auch die ersten Gehversuche dieses Jahr werden auch stattfinden dahingehend. Um uns entweder davon überzeugen zu lassen, dass tatsächlich keiner das Produkt braucht, im Worst Case. Oder dass man doch so ein paar People erreicht, die halt eben genau auf das anspringen, was wir adressieren.
Ja.
Also wir müssen, wir wollen und werden niemals jeden Menschen, der gerne mal einen Schluck Alkohol trinkt, davon überzeugen, dass wir ein Pflichtprogramm im Haushalt darstellen. Das wird nicht passieren. Es geht aber eigentlich nur darum, Leute zu erreichen, die auf diese paar wesentlichen Attribute von Leonhard Korn Wert legen. Also die einen kaufen aus Designgründen, die anderen kaufen aus Geschmackgründen, ja. Die anderen kaufen aus, weiß ich nicht, mehreren, irgendwie was Neues, was Neugieriges oder sowas. Und die einfach auf Premium-Ansätze in Produktkategorien setzen. So, das sind die, die wir erreichen müssen. Und da müssen wir erstmal auch eine Agentur finden, die den Weg mit uns gemeinsam gehen möchte. Denn was für mich immer abschreckend war und weshalb wir es auch nie gemacht haben, war, dass du ja eigentlich erstmal ein bisschen Budget investieren musst.
Absolut.
Um herauszufinden, wer deine Zielgruppe ist, um dann auf die zu optimieren. Und dieses Testbudget, das hatte ich nie.
Ja.
Und oder habe es nie frei gemacht dafür, weil ich es lieber in Produkt gesteckt habe und so weiter und so fort. Und deswegen, das ist so ein Ding, mit dem beschäftigen wir uns dann im Thema Zukunft auch auf jeden Fall. Aber ich finde es halt so krass, dass das bei dir funktioniert hat. Also, dass man nochmal wie ein Endkunde, ich stelle mir das so vor, der sitzt da abends auf dem Sofa und die besprechen in der Familie, ja, was ist hier jetzt mit Zaun? Und dann sagen die, ja, guck doch mal im Internet. Und dann gehen die da rein und sagen, Gartenzaun kaufen.
Ja, aber Gegenfrage, wo erkundigt sich der Kunde oder die Person heutzutage sonst?
Das stelle ich ja gar nicht in Frage.
Ja.
Aber also ich bin
du meinst die Logistik wahrscheinlich.
Nee, ich bin immer sehr gut da drin, so aus meiner Perspektive, daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, was auch nicht unbedingt das Richtige ist. Also man sollte sich schon eigentlich frei von seiner eigenen Art und Weise zu sein machen, um sowas zu bewerten. Aber ich stelle es mir trotzdem vor, hallo, wir brauchen einen Gartenzaun. Gärtner, mach mal Angebot. Mhm. So, jetzt stelle ich mir den ersten Schritt vor, da kommt also ein Angebot, das ist dann sehr teuer, weil so ein Gartenzaun, also ist ja egal, was es ist, aber das sind 100 Meter Zaun. Ich meine, das ist klar, dass das nicht günstig ist, also geschenkt ist, ne? Das ist jetzt nicht wie eine Flasche Korn für 24 Euro, sondern das ist halt schon Invest.
Ja.
Und dann kommt jetzt dieses Angebot von dem Gärtner. Und dann kann ich mir vorstellen, nächster Step ist zu validieren, ob der Preis okay ist. So, dann geht man ins Internet und dann sieht man plötzlich, ah, okay, krass, ich kann das selber bauen.
Ja.
Ich bin vielleicht handwerklich ein bisschen begabt und da gibt es gute Anleitungen, okay. Aber sich zu trauen, so eine Bestellung auszulösen, anziehen.
Aber genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist der Trugschluss von die Frage oder die Bedenken, die du äußerst, die habe ich ja schon des Öfteren. Nee, ich nicht.
Ach so.
Ich hatte sie nie, aber ich habe sie ja schon des Öfteren von Freunden, Bekannten. Ich war letzte Woche erst wieder bei einem Arzt wegen meiner Schulter und das war ganz lustig, weil er mich gefragt hatte, was ich beruflich mache. Da habe ich gesagt, ja, ich habe ein E-Commerce-Unternehmen. Ja, in welchem Bereich denn Gartenzaun? Und da sagt er, Gartenzaun? Also ein Handel vor Ort? Ich so, nee.
Ich bin voll auf seiner Seite.
E-Commerce, absolut. Pass auf, ich glaube, grundsätzlich verlagert sich ja sowieso alles mehr in E-Commerce-Bereich. Das ist ja branchenübergreifend, egal wohin. Das Interessante bei unseren Produkten ist ganz einfach, dass die Montagekosten extrem hoch sind. Und deswegen sind wir auch, viele sagen ja immer, wir haben ja auch einige Zaunbauer vor Ort, dass das unser Wettbewerb ist. Aber der Zaunbauer, Gartenlandschaftsbauer ist nicht unser Wettbewerb. Weil die, ich glaube...
Für die Gattung schon.
Für die Gattung schon, aber nicht unser direkter Wettbewerb. Weil ich glaube, die potenziellen Kunden überlegen sich, möchten wir es mit Montage oder möchten wir es ohne Montage?
Mhm.
Und die Montagekosten heutzutage oder auch schon vor, ich kann sie dir jetzt nicht mal sagen, weil damit haben wir eigentlich direkt gar keinen Kontakt mehr. Aber ich habe immer so gesagt, so ungefähr hast du fast die gleichen Montagekosten wie die Produktkosten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Hebel. Die Kunden können durch uns extrem viel Geld sparen. Und ein Zaun ist, deswegen haben wir natürlich auch aufwendig Videos, Montage, Anleitung etc. haben wir ja alles erstellen lassen, um das dem Kunden auch zu zeigen. Weil wir sprechen bei uns über ein Produkt, wo du im ersten Step vielleicht denkst, okay, es ist relativ schwierig und du musst handwerklich begabt sein.
Mhm.
Aber du musst nicht handwerklich begabt sein. Und da sage ich, das ist einfach ein Punkt, wo, glaube ich, viele potenzielle
Kunden... Ich kann noch nicht mal ein Bild aufhängen.
Aber also ich sollte es... Nein, ich würde das nicht schaffen. Das würdest du schaffen. Du musst wirklich ein Loch buddeln.
Kann ich nicht.
Du steckst den Pfosten da rein.
Kann ich nicht.
Musst den in Not setzen und so. Also es ist wirklich simpel. Und ich glaube, man kann nicht einfacher... Natürlich ist es ein Aufwand, ein zeitlicher Aufwand, aber man kann nicht einfacher Geld sparen. Und das ist... Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, Corona auch ein großer Faktor gewesen.
Mit, klar, man hat dann Geld gehabt und Zeit.
Und Zeit, ja. Gartenbereich, wurde viel investiert. Ja. Und das war halt viel, dass alle Menschen, glaube ich, ein bisschen umgedacht haben und auch wieder mehr in den Do-it-yourself-Bereich reingehen. Und das ist einfach so dieser riesen Faktor. Und du bekommst halt bei uns einmal das Komplettpaket inklusive Beton, alles, was du brauchst. Der Kunde bekommt es angeliefert und muss nur noch montieren.
Also kann aber im Prinzip gleich am nächsten Tag loslegen und muss nicht noch extra sofort in den Baumarkt fahren und noch irgendwelches Zubehör holen.
Sofort. Du hast gerade gesagt, dass es ja, oder dass du nicht weißt, ich weiß, wie der Satz genau war, aber du hast ja gerade gesagt, dass du nicht genau weißt oder erstmal viel Geld investieren musst, um die Zielgruppe deines Produkts kennenzulernen. Deswegen, das hatte ich gerade noch kurz behalten, weil das eigentlich ein sehr interessanter Aspekt war. Ich habe ja auch von oder Beratern oder Agenturen, wo man mitgearbeitet hat und auch in einem gewissen Netzwerk dann war, am Start hieß es immer, du musst halt immer der günstigste sein und immer über den Preis. Und ich habe von Anfang an immer gesagt, mein Ziel ist es, immer preislich definitiv so günstig wie möglich zu sein. Aber wir konnten von Anfang an nie die günstigsten sein. Wir haben ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir sind auch mit Sicherheit preislich auf dem unteren Niveau dabei. Aber mir waren einfach einige Punkte immer wichtig von Anfang an. Da geht es um Qualität, dass wir halt beispielhaft bei so einem Tor vernünftige Beschläge haben, vernünftiges Zubehör haben, die Drahtstärken, so einen Sichtschutzstreifen, dass der nicht wabbelt wie so eine LKW-Folie. Ich wollte immer vernünftige Qualität haben, weil das ist natürlich auch immer schwierig, das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Schwierig ist, im Online-Shop verschiedene Qualitäten rüberzubringen.
Das ist halt meritorisch, das ist ein Erfahrungsgut. Aber willst du wissen, ob dieses Ding flattert, wenn du es nicht selber verbaut hast? Ne?
Und auch auf verschiedenen Shops, da wirklich die Differenzen zu sehen, ist ja auch relativ schwierig. Das war einmal das eine. Aber ich glaube, was viel entscheidender ist, und das ist das Allerwichtigste im E-Commerce meiner Meinung nach, was funktionieren muss, und das ist der Service und vor allem der After-Sales-Service. Und ich glaube, das vergessen viele. Weil viele denken immer, man verkauft einmal was oder das ist ja nur ein Einmalprodukt, auch bei uns jetzt im Zaun. Aber wir haben uns ganz gut,
man kauft nicht jedes Jahr einen neuen Zaun.
Absolut nicht, aber wir haben extrem viele wiederkehrende Kunden durch Empfehlungen, was dann alles danach kommt.
Oder Add-ons, Zubehör.
Was auch immer. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und deswegen sage ich auch, es hat ja jeder, ich liebe es ja auch, dass es verschiedene Mitbewerber da im Markt gibt. Ich finde das wirklich super und das ist nicht ironisch gemeint, weil es gibt ja für jeden eine Nische. Es gibt einmal den Billiganbieter, jetzt überspitzt gesagt, der, ob die Produkte dann was auch immer ist, aber es gibt da einen Billiganbieter, es gibt da den anderen. Und wir haben von Anfang an immer gesagt, ich möchte halt, dass der Kunde, nachdem er den Zaun aufgebaut hat, gesagt hat, das ist ein absolut geiler Laden und das ist ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da kannst du bei uns bei Trusted Shops wo auch immer gucken, das ist so. Das ist einfach de facto so. Und das ist halt für uns wichtig. Da arbeiten wir wirklich alle jeden Tag dran. Sei es im Kundenservice, du hast ja heute die Jungs kennengelernt. Ich habe damals immer als Maßstab gemacht, innerhalb von einer halben Stunde muss jeder Kunde ein Angebot bekommen. Egal, ob es 200, 300 oder 400 sind. Jeder muss innerhalb von einer halben Stunde ein Angebot bekommen. Es muss immer ans Telefon gehen. Wenn einer besetzt ist, muss sofort zurückgerufen werden. Also ich möchte eigentlich sozusagen den stationären Service in den E-Commerce-Bereich bringen, was viele ja gar nicht so kennen. Also immer diese Anonymität, was du gesagt hast.
Ich wusste gar nicht, dass man bei einem Online-Shop anrufen kann. Also Amazon, da habe ich auch schon mal angerufen oder so. Ja. Aber jetzt so in meiner privaten Bubble, wenn ich jetzt so an diese ganzen Fahrrad Online-Shops denke oder sowas, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da anzurufen. Ich würde irgendwie wahrscheinlich aus altgelernter Tradition eine E-Mail schreiben und hoffen, dass irgendwann eine Antwort kommt. Also das wäre so, glaube ich, mein Ansatz. Als wir das heute gefilmt haben, euren Service, gibt ja viele Leute, die für Film- und Foto-Einsätze anfangen rumzufaken. Und wir haben heute einfach gesagt, Alter, lass uns doch einfach, ich filme euch jetzt bei der Arbeit so. Und ich war wirklich baff, wie viele Recalls ihr offen habt. Also das im Prinzip hätten wir hier wahrscheinlich 5 Stunden filmen können. Ja. Und das sind alles qualitative Beratungen. Also das war jetzt nicht irgendwie, kommen wir bestimmt und hoffentlich gleich noch zu Retouren gedöhnt, sondern das war Fragen zu Verbindung von den 2 Zaunelementen, woran muss ich denn da denken? Diese ganzen Fragen, die da kommen, die du wahrscheinlich mit den besten FAQs alles digital abbilden kannst, lesen tut es keiner.
Haben wir alles.
Das heißt, wenn man diese Frage hat und man hat sich einmal damit beschäftigt und sagt, ja, wir können da einfach anrufen und dann frage ich, welches Verbindungsteil, ob es wirklich das ist, was ich brauche.
Ja.
Und die sagen mir ja, dann werden die das ganz bestimmt auch irgendwie aufnehmen und ich habe es in der Hand, wenn es dann doch nicht so ankommt oder so. Ne?
Ja.
Aber das fand ich einfach krass, dass ihr euch den ganzen Tag im Service damit beschäftigen könnt, Leute glücklich zu machen, weil es ja einfach nur Nachfragen sind und das ist wahrscheinlich ein kurzer, letzte Frage vorm Abschluss. Und das heißt, du hast die ja dann auch schon im Netz so. Also die wollen ja.
Absolut. Also ich glaube, Priorität ist natürlich sowieso immer, die Leute zu beraten oder den Vertrieb zu machen, Umsatz zu machen. Weil ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen einfach der Fehler. Danach ist alles vorbei. Und wir haben aber nachher auch noch eine
Viele wollen halt einfach nur Umsatz machen.
Genau.
First Show Umsatz so.
Und das ist halt, glaube ich, der große Fehler. Weil also für uns, und da kannst du ja, da hast du ja die Mitarbeiter auch so ein bisschen kennengelernt. Also für uns ist, glaube ich, der größte Erfolg, wenn du abends durch Trusted Shops durchguckst, bei den ganzen Bewertungen und das Feedback bekommst. Also das finde ich einfach super.
Weißt du, wie viele Bewertungen du da hast?
Ich glaube, das ist natürlich immer relativ schwierig, weil die Rückmeldungen sehr gering sind.
Nee, klar, also nicht jeder Käufer bewertet. Also wir wollen jetzt hier nicht damit sagen, wie viele Kunden hast du, sondern wie viel.
Also ich glaube, deswegen ist es natürlich immer ganz lieb. Ich hätte jetzt gerade um die 6.000
Bewertungen. Okay, und man weiß ja, was das eigentlich für Metriken dahinter sind. Also wenn du 6.000 Bewertungen hast, hast du Faktor X Kunden, weil dass Leute positiv bewerten, da musst du die richtig hart von überzeugen. Du musst denen ja am besten noch 7 E-Mails und 18 Gutscheincodes schicken und so. Und nur dann, weil sie ja zufrieden sind. Und für den Kunden reicht das auch, dass er selber zufrieden ist. Der denkt ja nicht an dein Geschäft, dass er jetzt noch durch eine positive Bewertung einen nächsten Käufer an Land zieht. Er ist ja schon happy, wenn sie nicht zufrieden sind.
Also, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich würde ja lügen, wenn bei uns alles perfekt läuft. Bei uns läuft ja nicht alles perfekt.
Nein, das geht.
Also es wäre schön. Ja. Und wir versuchen auch alles perfekt zu machen. Und das fängt ja damit an, was du vorher gesagt hast. FAQs ist das kleinste Thema, über Videos, über... Wir versuchen ja alles. Eigentlich ist ja unser Ziel, dass jeder Kunde, der null Know-how hat von einem Zaun, bei uns auf die Seite geht und da durchgeleitet wird und weiß alles, was er machen soll. Aber das ist ja nicht die Realität nachher am Ende. Und selbst die Beratung ist toll und der Kunde kauft nachher. Es kann aber immer was passieren. Es ist, und es sind schon die wildesten Geschichten passiert, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Es sind schon auf Autobahnen Paletten von LKW gefallen. Die Paletten wurden von Speditionen angeliefert. Die sind links und rechts durcheinander gehauen. Zu Beginn war das alles, wo man die Logistik erstmal etc. einstellen musste. Es kann immer was passieren und du kannst es so perfekt wie möglich. Wir kommen ja gleich noch auf die Retourenquote, deswegen interessantes Thema. Aber es kann so viel passieren. Und da, glaube ich, kommt es drauf an. Wir versuchen bestmöglich, jeden Kunden nach dem Kauf persönlich zu kontaktieren. Jeden Kunden von uns. Wir fragen nach, ist alles in Ordnung? Können wir irgendwas tun? Gab es irgendwelche Probleme? Wie auch immer. Und das Interessante ist, dass viele Kunden sich gar nicht melden oder wir gar kein Feedback bekommen, ob die Spedition, der Fahrer war unfreundlich. Whatever. Also irgendwas, dass wir einfach nur ein Feedback bekommen. Und das ist für uns doch wichtig. Es geht nicht darum, nachher, dass der Kunde schlussendlich uns eine Bewertung abgibt. Nett, würden wir uns total freuen, weil jede Bewertung bringt was. Es geht aber darum zu lernen, dass dieses doch nicht bei 10 anderen Kunden passiert.
Ja.
Und das ist doch immer für uns eigentlich...
Was du gerade sagst, automatisieren, Effizienz steigern.
Genau. Und so weiter. Und deswegen finde ich persönlich auch diesen After-Sale-Service, wo viele abschalten und sagen, hey, der Kunde ist doch im Sack. Das finde ich so enorm wichtig, weil ich glaube, das kennen wir alle im E-Commerce-Bereich, bist du halt nur eine Nummer als Kunde. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende gerade. Und das darf man nicht vergessen. Wir sprechen über, wie du gerade gesagt hast, über hochpreisige Produkte und Warenkörbe.
Ja, ist kein Paar Schuhe für 50 Euro.
Genau,
oder so.
Da kaufst du mal vielleicht einfach mal gucken. Und selbst da ist meine Frau ja ein gutes Beispiel für. Da nochmal schönen Gruß hier an Rabea, weil die kauft ganz gerne immer Schuhe im Internet, die dann nie ankommen.
In Fake-Shops.
Ja, genau.
Retouren.
Ja.
Also ich stelle mir das als den absoluten Horror vor, wenn diese Paletten zurückkommen, ja, auch wie sie gepackt sind. Wenn ich mir das sogar noch vorstelle, du sagst, ihr liefert Beton mit und da ist jemand, der steckt diese Dinger in den Boden, in den, ja, Beton, und jetzt hat er sich vermessen oder was, das passt nicht und er sagt, der Zaun ist scheiße, weil ich bin ja gut, dann will der das Ding retournieren und zieht diesen ganzen Pfahl mit, ja, Betonsockel raus, legt den quasi vor die Haustür und sagt, Marvin, hol ab. Das,
ja.
Oder was?
Ja, das ist, genau, also den Punkt kann ich dir schon mal nehmen, weil sobald es verbaut ist, kann es natürlich nicht retourniert werden. Es sei denn, es ist irgendwas in der Eigenschaft, dass es ein Garantiefall ist oder was auch immer, dass irgendwas nicht hält oder das ist natürlich ein anderes Thema, aber du kannst dich ja nicht nach dem Verbauen nochmal entscheiden, das dann wieder zu retournieren oder zu widerrufen.
Aber wenn was doll kaputt ist und der hat das verbaut und es ist wirklich nicht sein Fehler, dann kriegst du wahrscheinlich das schon geregelt oder so.
Grundsätzlich tatsächlich nicht, aber uns ist ja immer daran gelegen, dass wir eine Lösung finden.
Mhm.
Und wir möchten den Kunden da nicht im Regen stehen lassen. Deswegen, aber das sind ehrlicherweise, da kann ich dir gleich was zu sagen, weil du hast ja das Lager kennengelernt. Wir sind in der glücklichen Lage nach vielen Jahren, dass wir damit keine Probleme mehr haben. Und das ist das Schöne. Es geht eher so, also wir haben ja zwei Punkte. Einmal haben wir Reklamation und der zweite Punkt ist, was du sagst, Retouren aufgrund von Widerruf. Und das ist...
Also Reklamation heißt, da war was kaputt und Widerruf heißt, ich habe gestern Abend den Zaun bestellt und das jetzt habe ich mir doch noch anders überlegt. Oder
genau, genau. Und das ist, also haben wir zwei Unterschiede. Erstmal ist, du hast natürlich auftragsbezogene Sachen, die produziert werden. Also normal, also ich sag mal 90% ist oder 95% des ganzen Onlineshops ist Lagermaterial, was du ja heute gesehen hast, da was da alles auf Lager liegt. Aber auftragsbezogenes Material ist halt ausgeschlossen. Es wird extra gefertigt für den Kunden, können wir leider nichts machen. Wobei wir dann auch, wenn wir eine Lösung finden können, ein anderer Kunde das möchte, wie auch immer, dann versuchen wir das ja auch immer. Das zweite ist Lagermaterial. Bis das Material den Hof verlässt, ist das alles gut. Da wird das widerrufen und dann kriegt der Kunde sein Geld zurück, alles gut. Die große Problematik ist natürlich, aufgrund dieser Paletten, die du gesehen hast, die Kosten, die Speditionskosten,
das
echt hoch sind. Und dann leben wir natürlich jetzt in der heutigen Zeit, wo du dann immer 0-Euro-Lieferung hast mit Amazon etc. Und viele immer vergessen, das ist alles schön und gut, aber schlussendlich sind die Kosten ja trotzdem vorhanden und sind nicht wegreduziert.
Nein.
Zahlt
nur jemand anders.
Genau, die zahlt nur jemand anders. Und
dann gibt es ein bisschen Benzinpreiserhöhung und dann
alles
ist das. Und das ist, also ich glaube, der Versand ist halt wirklich eine Challenge.
Ja, absolut, absolut. Auch kostentechnisch ist wirklich eine Challenge und vor allem, also du hast natürlich wieder verschiedene Qualitäten. Haust du es einfach nur mit dem Sprinter raus, packst es auf eine Ladefläche drauf.
Lose.
Oder aber, so wie wir es heute, du es verpackt gesehen hast und deswegen kommt gleich die Reklamationsquote, ist ganz wichtig. Es gibt halt verschiedene Strategien da. Widerruf. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wäre ein großes Problem, hatte ich sehr, sehr, sehr viele Sorge vorher. Das ist aber kein Problem, weil, und das versuchen wir immer darauf hinzuweisen, die Retourenkosten sind wirklich extrem hoch. Und ich weiß es gar nicht, wie hoch sie sind, aber wir deklarieren es immer dem Kunden. Wir sagen immer, messt bitte ganz genau aus, dass euch kein Fehler unterlauft. Wenn irgendwas ist, wir sehen, einer hat eine grünen Pfosten und eine anthrazitfarbene Matte dabei bestellt, weisen wir den Kunden darauf hin. Also wir versuchen das im Voraus auszubügeln, weil wenn das passiert, ist es echt immer doof für beide Parteien. Für den Kunden rein rechtlich gesehen muss er die Kosten tragen. Wir versuchen das aber immer irgendwie anders zu lösen. Und wir haben da wirklich ein gutes System. Im ganzen Jahr 2 Retouren.
Ach so.
Und wir sprechen nicht über, also Paketdienstsachen, Kleinigkeiten sind was anderes, aber über große Speditionspaletten.
Ach so, ich dachte, das ist eine ganz andere Quote.
Nee. Und da kriegen wir, und das
ist ja dann handelbar.
Absolut. Und das ist,
ja dann handelbar.
Deswegen, wir versuchen da immer schlussendlich, dass der Kunde in der Regel möchte ja auch was anderes haben. Also das ist ja auch, das ist ja nicht so, dass einer bestellt und sagt, hey, ich brauche keinen Zaun mehr. Klar, wenn da irgendein Schicksalsfall, was auch immer, ist, versuchen wir das irgendwie zu lösen. Aber es geht halt.
Aber dann habt ihr ja gar keine Retouren. Quote. Ihr habt vielleicht eine Widerrufsquote, aber bei 2 Retouren im Jahr, das ist ja keine...
Du hast schon für Kleinteile, was so per Paketdienst ist oder so, da schon ein bisschen was mehr. Oder wenn du diese Sichtschutzstreifen bestellst, da bleibt eine Rolle übrig. Alles easy. Wird zurückgeschickt.
Ja, aber das Monsterproblem, die Palette.
Genau.
Das
beinhaltet halt große Kosten. Aber das haben wir auch wirklich gut hingekriegt.
Okay.
Ja, da, okay.
Da war ich jetzt.
Und das, der größere Faktor war eher die Reklamation. Und das war gerade zu Beginn.
Aber das kann ich mir halt auch vorstellen. Du hast gestern Abend für, weiß ich nicht, 5.000 Euro bei dir im Onlineshop eingekauft. Und am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, oh mein Gott, war das jetzt die richtige Entscheidung? Oh, habe ich richtig gemessen? Ich gehe nochmal schnell raus. Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin mir unsicher. Und dann ruft der an und sagt, Widerruf. Ich möchte es nicht haben.
Das hast du oft tatsächlich. Also wirklich innerhalb von 24 Stunden und es wird nochmal was geändert etc. Das ist so, glaube ich, diese Unsicherheit, was aber vollkommen okay ist. Also dafür sind wir ja da, dass wir dann auch das nochmal durchgehen oder was auch immer. Also das klappt. Wir hatten aber gerade zu Beginn, also was dann aufgrund der Artikel halt ein viel größeres Problem ist, sind Reklamationen. Also Reklamationen, weil ein Transportschaden oder ähnliches passiert ist.
Mhm.
Und da haben wir dann zusammen mit unserem Lieferpartner da wirklich, beziehungsweise hauptsächlich unser Lieferpartner, echt an den Paletten gefeilt. Die sind auch teurer geworden. Das ist ja das, was ich dir gerade sagte. Wir wollen gar nicht.
Ist das von euch erfunden, das System?
Nee,
oder entwickelt?
Nee, das System nicht. Aber es gibt halt, du kannst halt eine günstige Palette schustern lassen oder halt eine stabile Palette.
Ja, wir haben heute gesehen, dass die Paletten vor Ort hergestellt werden.
Genau.
Die werden vor Ort genagelt, wie heißt das? Geballert?
Gedingselt.
Also
geschossen haben
die. Geschossen. So.
Genau.
Die Paletten werden vor Ort produziert.
Ja.
Und da wurde ja auch gesagt, dass halt eben nicht das billigste Holz genommen wird und so weiter und so fort. Auch wenn es eine Einwegpalette ist, wenn du so möchtest, weil im besten Fall kommt sie beim Kunden an. Er wird abgepackt, dann zerschneidet er das und steckt es in den Kamin.
Du hast, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, du hast ja heute gesehen, da sind überall Schaumstoffkeile drunter.
Mhm.
Die Palette ist stabil. Schlussendlich wird die nochmal einfoliert, damit kein direkt Schmutz rankommt. Das war zu Beginn nicht so. Also das sind alles Erfahrungswerte, was auch übrigens nicht jeder macht, weil das kostet wirklich viel Geld, diese Verpackung. Mhm. Und aber da sind wir wieder, da sprechen wir wieder über Service, dieses Gesamtprojekt. Wir möchten, dass der Kunde nachher zufrieden ist. Und für uns ist es doch viel schöner, wenn wir in Anführungsstrichen nichts vom Kunden hören, anstatt die Reklamation nachher zu haben. Und deswegen packen wir da wirklich viel, viel Geld rein. Und dann bin ich auch gerne bereit dafür, als Händler da 2 Euro mehr für zu bezahlen.
Also Forschung und Entwicklung, Aufwand in der Palette.
Eigentlich das hört sich doof an.
Ja.
Aber das ist halt ein großer, wir sprechen hier über Speditionsgüter, die echt sperrig sind. Und du glaubst nicht, früher war der Lack abgefahren, die haben teilweise, gab es Speditionen, die haben die Matten da krumm angeliefert und dann wird das wird einfach abgeliefert.
Ja klar, das kennt man.
Das sehen wir halt von anderen auch und bei uns, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, schätzt unsere Reklamationsquote von allem Material per Speditionsgut, was bei den Kunden angeliefert wird.
Und reklamiert wird.
Was wirklich reklamiert wird aufgrund von Transportschäden, das was kaputt ist oder da was ankommt und was nicht mehr heil ist.
Also ich hätte vor unserem Gespräch, weil du ja eben schon einen ganz kleinen Punkt geleakt hast da, dass das nur 2 waren pro Jahr.
Nee, da sprechen wir über Widerruf. Das hat nichts mit Reklamation zu tun. Ne? Also okay. Widerruf, dass die Paletten zurückgegangen sind.
Achso, okay.
Es geht wirklich um Reklamation, weil Beschädigungen.
Okay, okay.
Oder dann, das, was fehlt.
Ja, okay.
Ist auch inklusive.
Und die Reklamation, also wenn was beschädigt ist, betrifft ja auch die Spedition ganz oft.
Hauptsächlich.
Nicht euch. Ich habe ja heute gesehen, wie die Beweisführung mittlerweile ist. Mit jede Palette wird von 15 Seiten fotografiert und dokumentiert, damit genau nachgezeigt werden kann, liebe Spedition, das waren nicht wir. Und so. Aber okay. Also ich hätte gedacht, gerade weil es ein hohes Investment ist und
bei deinen sperrigen Zäunen, die du vorher gesagt hast, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass die per...
Ja, genau. Aber ich habe jetzt viel Geld ausgegeben, ja. Es ist nicht 50 Euro, sondern es sind, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, die ich also ausgegeben habe für den Zaun. Also bin ich auch viel, viel pickier.
Sensibler.
Ja. Das heißt, ich gehe hin und gucke mir das an und wenn da was, egal was ist, melde ich mich.
Ja.
So, dann dies vorausgesetzt, dass es sich nicht um ein Kassenmitnahmeprodukt handelt vom Niveau, sondern halt eben Investment, würde ich schon sagen, dass ihr so bei 15%.
Okay. Wir haben es geschafft in den letzten Jahren und jetzt sind wir in den letzten 2 Jahren konstant mit unserem Lieferpartner, sei es die Verpackung, die Prüfung, auch der ganze Menschen machen übrigens auch Fehler. Also es ist, auch wenn eine Schraube fehlt, ist übrigens eine Reklamation oder es fehlt irgendein Teil. Die Spedition kannst du halt nicht groß beeinflussen. Du kannst andere Speditionen nehmen, aber so groß kannst du nicht beeinflussen. Das heißt, du musst die Verpackung an die Spedition anpassen.
Mhm.
Unsere Reklamationsquote lag in den letzten 2 Jahren bei 0,7%.
Boah.
0,7%. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt einfach, wo ich nachher sage, es ist es einfach wert.
Weißt du, wie hoch die bei Amazon ist?
Boah, keine Ahnung.
Die muss ja gigantisch sein, weil alle Leute bestellen sich die Schuhe in 3 Farben und schicken 2 davon wieder zurück. Das ist ja fast jede zweite, dritte Bestellung, bei denen kann ich mir vorstellen, geht irgendwie retour.
Ja, ja.
So, ich meine, dann ist 0, und das bei dem Investment.
Ja. Und das ist, also ich kenne es also, ja noch aus den Anfangszeiten, wo wir, anfänglich hatten wir auch mehrere Lieferanten mit mehreren Speditionen etc. Da ging es ja auch dann immer so ein bisschen um Preis. Das ist aber ein entscheidender Punkt, wo wir nachher gesagt haben, hey, wir haben einen Lieferpartner, wir haben eine extrem enge Partnerschaft, arbeiten zusammen und wir machen unseren Teil und ihr macht euren Teil. Ich möchte zum Beispiel auch diese Logistik, wir machen das ja rein per Dropshipping dann dementsprechend, möchte ich gar nicht machen, weil da sind die Experten und wir sind bei uns Experten.
Also was ich da auch heute gesehen habe, wenn du das auch noch alles, also nee, das würde ich auch nicht machen. Also das ist, ihr fokussiert und konzentriert euch auf den effektiv guten, hochwertigen Verkauf guter Ware.
Genau.
Wenn du dich jetzt auch noch um die gesamte Logistik als Geschäftsführer und somit Mädchen für alles
schon
um jeden kümmern musst, bis zu dem letzten Glied in der Kette und am besten noch eine eigene Spedition, damit du diese Sachen auch noch ausschließen kannst.
Ach, das ist ja, nein, ich glaube, auch ein schönes Thema.
Ja, ich glaube, ich hatte das im letzten oder im vorletzten Podcast auch gesagt. Fail bei Leonhard Korn war, dass wir uns verzettelt haben und nicht fokussiert haben auf gewisse USPs von uns, sondern dass wir versucht haben, alles zu machen.
Ja.
Und ich glaube, diese klare Fokussierung auf, nein, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich beeinflussen kann, das kann ich verbessern, das mache ich. Alles andere müssen Leute machen, die das besser können als ich, weil dieser Anspruch zu sagen, ich kann alles, ist Quatsch.
Aber, und das ist, glaube ich, entscheidend dabei, das ist immer ein hartes Risiko. Weil, wie du schon gesagt hast, du musst schwarz-weiß denken.
Wenn du bist abhängig.
Und wenn nicht der finanzielle Background da vorhanden ist, in der Startphase oder was auch immer, du gehst da halt volles Risiko
an. Ja.
Wobei ich halt vom Typ her bin, sage schwarz-weiß und nur mit Profis. Aber das
ich sag
ist
auch
immer.
Das habe ich neulich auch, ich weiß es nicht, glaube nicht im Podcast, aber ich glaube, privat habe ich das gesagt. Ja, ich weiß, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist.
Mhm.
Das Leben ist grau, es befindet sich immer dazwischen. Aber Entscheidungen müssen schwarz-weiß sein. Weil nur dann kannst du in irgendeiner Form eine Richtung vorgeben. Du kannst nicht grau entscheiden. Das funktioniert nicht, weil dann wirst du nichts erreichen.
Ja, bin ich bei dir.
Wir haben die Stunde schon. Ich habe eine wichtige Frage noch, die ich versuche jetzt immer zu stellen, wenn ich mit anderen Unternehmern in dem Podcast bin. Mit dem Wissen von heute, würdest du Zaunfuchs nochmal gründen?
Zu 100%.
Das ist stark. Das sagen nicht viele, weil viele auch durch nicht nur positive Zeiten gegangen sind. Ne? Aber das ist, finde ich, cool. Würdest du denn auch alles, jetzt müssen wir keine Details machen, aber würdest du alles nochmal genauso machen?
Nee, also nicht, also ich glaube, vieles, was man sich wünscht, was hätte anders passieren können, haben wir beide schon drüber gesprochen, ist mit Sicherheit ein großer, alles ist immer schön übrigens. Man hat, ich glaube, das kennst du selber, in guten Zeiten kriegst du irgendwie ein bisschen Gegenwind, in schlechten Zeiten kriegst du Gegenwind. Es ist ja immer alles so ein bisschen, ja nicht gegen einen, sondern dass du immer so ein bisschen Gemecker oder Genörgel hörst. Da hieß es ja auch bei uns am Anfang oder dann in bestimmten Kreisen, wie man nur die Familie oder was du da auch vorhin schon gesagt hattest, so dieses Risiko eingehen kann. Und das war ein Risiko, ist jetzt gut gegangen, aber die ganze Zeit, und wenn ich das überlege, dass ich Tage, Nächte im Urlaub mit AirPods im dauerhaft im Ohr rumlaufe. Während Corona laufen meine Jungs im Garten rum mit 3, 4 Jahren und nehmen einen Telefonhörer in der Hand zum Beispiel.
Und machen Papa nach.
Oder irgendwann war auch mal so ein prägender Einschnitt, wo, kennst du wahrscheinlich selber, wenn du dann irgendwann immer mit dem Airport telefonierst und die Kinder dann was zu Hause fragen, weil du zu Hause im Homeoffice bist und du immer, ja gleich. Und dann sagt irgendwann mal mein 4-jähriger Sohn, ja immer gleich, nie bist du da.
Und das Ding ist, wir Menschen, Väter, ich kenne ja einige, die durch diese Situation durch sind, wir unterschätzen leider, wie wichtig den Kindern genau diese Frage gerade ist. Also wir hören so mit einem halben Ohr, dass es um irgendeinen Bullshit geht, so für uns gerade einsortiert Bullshit. Für die bedeutet aber die Beantwortung dieser Frage gerade die Welt.
Ja.
Und sie werden dauernd abgelehnt, weil alles andere wichtiger zu sein scheint. Und das ist ein, also ich würde noch nicht mal sagen, dass es dafür in irgendeiner Form eine andere Lösung gibt, denn du kannst nicht ein Unternehmen aufbauen im 9-to-5. Das geht nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, du müsstest dann nur eine klarere Trennung zwischen Privat und Beruf hinbekommen, wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube halt.
Also der zeitliche oder was?
Ich habe in den ersten zwei Jahren, das wirst du jetzt vielleicht nicht glauben, saßen wir beim Essen und dann ruft ein Kunde an. Und dann bin ich halt aufgestanden und bin drangegangen, weil ich natürlich jeden Auftrag haben wollte. Und das hat sich schnell mit den Jahren natürlich sehr strukturiert bei uns. Aber das war auch meine Anforderung an meine Mitarbeiter. Immer Vollgas, Vollgas.
Auf Weihnachten?
Rein und zu gehen. Ja, auf Weihnachten. Das machen sie freiwillig. Das ist das Schöne bei uns. Nein, aber. Ich glaube, man sieht natürlich am Anfang in den ersten Jahren alles verbissener. Nachbetrachtet sage ich vieles, die Struktur hätten wir da alles schaffen können. Hätte man dadurch überhaupt irgendwas verloren, wenn du nicht da sofort bereit bist? Und diese Jahre mit, diese Zeit mit Familie, Freunde etc., das kriegst du nicht nachgeholt. Das ist einfach so ein privater Punkt, den ich da sehe. Und alles andere. Hey, ich war mit Sicherheit nicht immer der perfekte Chef. Ich hatte nie Personalverantwortung vorher. Ich bin überall reingewachsen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Stand, wo wir echt sagen, hier ist alles toll. Natürlich hätte ich da gerne was anderes gehabt, aber das sind einfach Learnings, die dazugehören, und wo ich sage, okay, ich glaube, viel hätte ich da mit meinem Wissen gar nicht anders machen können.
Und man muss einfach dazu sagen, also unser großes Ziel als Unternehmer ist es ja, vermutlich, also als Familienunternehmer, wenn du so möchtest, ist diese Zeit ja irgendwann nochmal wieder aufzuholen. Zumindest ist das das, was man sich immer als, kenne ich von vielen, als Ziel setzen und sagen, okay, wir haben jetzt eine scheiß Zeit hinter uns, was Zeitverbringen angeht.
Ja.
Aber das Coole ist, ich baue gerade einen Stock auf, mit dem wir unter Umständen in der Lage sind, das Leben jetzt bald mal anfangen können zu genießen.
Ja.
Und dann sind ja auch Väter ganz oft so, das habe ich ganz oft schon mitbekommen. Ja, okay, aber ich bin jetzt auch nicht der Beste im Memory und habe auch keinen Bock drauf. Nein, und ich habe auch keinen Bock drauf. Und Playmobil und sonst was, das ist alles nicht so mein Ding. Meine Zeit kommt auch einfach später, wenn man mehr mit den Kindern anfangen kann.
Ja,
so, das reden wir uns immer ein. Jetzt müssen wir das nur, wenn wir das immer versprechen, auch langsam mal einhalten, weil ich persönlich finde, das ist ein guter Punkt zu sagen, ja, nochmal gründen auf jeden Fall, aber unter Umständen noch 5 Minuten mehr darüber nachzudenken, ob jetzt die Familie jeden Einsatz für die Firma wert ist.
Ich glaube, das war aber in allen Punkten. Also ich war jung, 28, wo ich gegründet habe, und da ist man, glaube ich, selbst privat oder auch so fürs Unternehmen nicht reif. Wie gesagt, keine Personalverantwortung. Natürlich sind da viele Dinge, die ich gesagt hätte, jetzt im Nachgang, die du von der Herangehensweise anders machen würdest. Aber ich hatte einfach nicht das Know-how, nicht die Erfahrung, vielleicht nicht die Weisheit, wie auch immer, obwohl ich ja jetzt auch noch nicht so alt bin. Aber das sind halt einfach so ein paar Punkte. Aber fürs Unternehmen, so wie es ist, bin ich wirklich dankbar mit dem Team. Also und dazu gehören für mich Agenturen, meine Leute, meine Lieferanten und schlussendlich dann auch hauptsächlich meine Frau und die Kinder, die Familie, die dahinter steht, das einfach ermöglicht zu haben.
Cool. Marvin, ich danke dir.
Ich danke dir.
Das war ein wirklich sehr, sehr cooler Podcast. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Checkt doch mal Zaunfuchs aus, wenn ihr jetzt aktuell einen Zaunbedarf habt, aber auch allgemein, guckt euch mal die Website an, also ich sage immer Homepage und du sagst immer Shop.
Ja, genau.
Für mich ist es bei Leonhard halt das Gleiche. Es ist sogar Homepage mit einem Shop, bei dir ist es der Shop. Guckt euch mal den Shop an, das ist wirklich echt beeindruckend, was man alles aus diesem Thema machen kann, und ich bin ganz gespannt, das weiter zu verfolgen, was da noch so kommt und was dann vor allem im After-Sales, dieser Zusatz, dieses Ding. Ich habe heute schon ein paar Sachen gehört, die noch kommen werden.
Du würdest einfach heute mal bestellen, damit du den ganzen Prozess noch...
So, genau, da genau. Ich wollte vor allem das Retouren-Ding mal durchmachen. Wie Widerruf. Marvin, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir beenden den Podcast. Dankeschön und euch einen, wo auch immer ihr seid und wo auch immer ihr es gerade zuhört, schönen Tag.
Hey Pascal, ich hoffe, du kommst gut voran und vor allem schnell nach Hause. ich wollte mich nochmal einmal kurz bei dir melden und ja nochmal Danke sagen für die sehr coolen Erfahrungen, gerade aus dem Podcast. Das war wirklich eine super Sache. Und jetzt sitze ich hier natürlich und verarbeite so ein bisschen die Eindrücke, was wir gerade besprochen haben, über die Vergangenheit etc. Und da ist mir nochmal eine Sache ganz wichtig. Wir haben natürlich jetzt viel über meine Lebensunternehmergeschichte und über die Gründung geredet und wie alles entstanden ist. Aber so eine wichtige, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Sache, haben wir dabei ganz vergessen. Und das ist so das ganze Team bei uns im Hintergrund. Denn ich finde, das kommt immer viel zu kurz. Und gerade das Team ist das, was so die letzten Jahre und auch jetzt wirklich alles rockt. Und da möchte ich nochmal dir auch sagen oder da auch wirklich mitteilen, wie wichtig das ist. Denn ohne ein vernünftiges und vor allem richtig geiles Team ist auch ein Unternehmen eigentlich nichts wert. Weil das hast du ja, glaube ich, in deinem letzten Podcast auch gesagt, du musst es immer alles alleine rocken, hast wirklich alle verschiedenen Aufgaben auf deinen Schultern gestemmt. Und da bin ich in der glücklichen Situation, dass ich da wirklich einfach super Leute habe, die für die verschiedenen Tätigkeiten da sind, sei es um Online-Shop, um unser Vertriebsteam etc., die wirklich meine Philosophie, die ich hatte, perfekt umsetzen und noch besser umsetzen, als ich es damals einfach im Kopf hatte. Und das ist ja natürlich auch schwierig. Hatte ich große Probleme in den ersten Jahren mit loszulassen. Man denkt natürlich immer, deine eigene Idee ist wirklich das Richtige, das Perfekte. Und das ist es aber nicht. Denn ich glaube, die Mitarbeiter sind da die dich nach vorne bringen und vor allem auch die Verantwortung tragen und das gesamte Team. Wenn das einfach so passt, dann ist halt nur ein Erfolg möglich. Und da bin ich halt absolut dankbar, dass man dass wir da so ein Team haben, so viele gute, coole Leute haben und eine homogene Stimmung, dass das einfach gerade in der Hochsaison bei uns, wo wirklich viel los ist, so gut gerockt werden kann. Und das wollte ich dir nochmal mitteilen oder auch nochmal rübergeben, weil jetzt haben wir natürlich wirklich viel über das Unternehmen oder über mich gequatscht. Ich glaube aber, der größte Teil des Erfolges ist immer das gesamte Team, was dahinter steckt. Und das fände ich schön, wenn du das nochmal mit aufnehmen könntest. Ansonsten wünsche ich dir wirklich eine super, super Heimfahrt. Grüß alle ganz lieb und wir hören uns. Pascal, mach's gut. Ciao, ciao.